Auch ich darf euch ganz herzlich begrüßen heute Morgen und wir freuen uns über diesen Tag, über diesen Taufgottesdienst, freuen uns besonders über das Wirken Gottes im Leben unserer Täuflinge. Teilweise sitzen sie hier vorne, teilweise sitzen sie schon in der Nähe des Taufbeckens und wir freuen uns darauf, nachher zu hören von euch, wie Gott in eurem Leben gewirkt hat. Das ist immer was Wunderbares, da sind wir als Gemeinde begeistert, auch gespannt. Aber bevor ihr dran seid und uns berichten dürft, will ich gerne mit uns noch nachdenken heute Morgen über den, der diese vier Täuflinge, die wir haben und auch so viele andere von uns, die wir heute Morgen hier sitzen, so wunderbar versorgt. Und das ist Jesus Christus, auf den wir blicken wollen jetzt in den nächsten Minuten. Nun sind wir zwar noch ziemlich am Anfang des Jahres, aber ich vermute, so manch einer von euch hat sich schon ausführliche Gedanken über die Urlaubsplanung in diesem Jahr gemacht. Vielleicht sogar der ein oder andere schon was gebucht. Und dabei springen wir Deutschen als sicherheitsliebende Menschen ja sehr schnell und sehr gerne auf das sogenannte Rundum-Sorglos-Paket an. Also ja, wir fühlen uns irgendwie gut und sicher, wenn für alles gesorgt ist. Hinreise, Rückreise, Transfer, gutes Essen, nettes Personal, schöne und saubere Unterkunft, Handtücher, Wellnessbereich und so weiter und so fort. Ja, all das. Und wenn wir dann auch noch sowas lesen wie umfassender Schutz in allen Reisebereichen, also Reiserücktritt, Reiseabbruch, Krankheit, Unfall, Gepäckverlust und vieles mehr, ja, dann sind wir so richtig beruhigt und dann greifen wir ganz schnell gerne zu. Sich einfach um nichts mehr Gedanken machen müssen, davon träumen wir doch, oder? Einfach rundum sorglos. Nun wird mit diesem Begriff Rundum-Sorglos-Paket nicht nur in der Urlaubsbranche geworben, sondern auch inzwischen in vielen anderen Bereichen. Und es gibt uns irgendwie ein gutes Gefühl zu wissen, wir sind vollumfänglich versorgt. Es ist nichts weiter, um das wir uns kümmern brauchen, es ist alles gut. Jetzt habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich so etwas wie das Rundum-Sorglos-Paket für die Seele? Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn es sowas gäbe, das wäre doch genial, oder? Weil irgendwie sind doch so viele Menschen gewissermaßen danach auf der Suche, ohne das zu merken. Sie suchen an allen möglichen Orten nach Zufriedenheit, nach Freude, nach Annahme, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, aber sie suchen an der falschen Stelle. Sie suchen das in dieser Welt. Und sie bestellen, bildlich gesprochen, ein Paket nach dem anderen und merken früher oder später immer wieder, das macht meine Seele nicht wirklich langfristig glücklich. Da ist vielleicht die beeindruckende Weltreise, da ist der berufliche Erfolg, der endlich da ist, da ist der Traumpartner, die tolle Familie, vielleicht der Wellnessurlaub oder was auch immer. Und das sind für den Moment Dinge, die sind ganz nett, aber ganz schnell ist es so, dass dieses Paket von der Seele aufgebraucht ist. Und ich glaube, wenn wir in diese Welt hineinschauen, und es braucht gar nicht lange, und wir können in unser eigenes Leben hineinschauen, wir merken, dass dieses Rundum-Sorglos-Paket für die Seele in dieser Welt nicht zu finden ist. Bedeutet das aber, dass es es nicht gibt? Und war es das jetzt mit uns? Müssen wir uns damit einfach zufrieden geben? Ich bin davon überzeugt, das brauchen wir nicht. Weil es gibt eine Art Rundum-Sorglos-Paket in Jesus Christus. Für uns Menschen, die wir an Jesus Christus glauben. Bedeutet das, dass wir keine Sorgen mehr haben im Leben, weil wir jetzt zu ihm gehören? Nein, das bedeutet das nicht. Aber bedeutet das, dass wir in jeder Lebenssituation auf seine vollumfängliche Fürsorge vertrauen dürfen und sie kriegen werden? Ja, das bedeutet das. Gibt er uns tatsächlich alles, was wir brauchen? Ja, das gibt er uns. Und dementsprechend lautet unser Thema von heute Morgen: In Christus hast du alles. Ich habe erst überlegt, ob ich das nennen soll, rundum sorglos in Christus, aber ich dachte, das klingt wie so ein Werbeslogan irgendwie. Das ist vielleicht nicht ganz so angemessen. Ja, deswegen, in Christus hast du alles. Und ich lade uns ein, dass wir zusammen Kolosser 2, Vers 8 bis 15 zusammen lesen und diese Verse heute Morgen etwas genauer anschauen. Und ich lese uns das Kolosser 2, ab Vers 8 bis 15. Da heißt es: Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Eine geballte Ladung von dem, was dort steht. Wir können das nicht alles heute Morgen genau auseinandernehmen, aber wir wollen uns anhand von diesem Text drei wunderbare Tatsachen anschauen, die für einen jeden gelten, der Jesus Christus als seinen persönlichen Retter und Herrn kennt, ihn angenommen hat. Das gilt für unsere vier Täuflinge heute Morgen, das gilt auch für viele andere von uns heute Morgen. Vielleicht sagst du aber auch, okay, so weit bin ich nicht. Das trifft auf mich nicht zu. Ich habe Jesus noch nicht angenommen, also was soll ich jetzt hier? Ich will dich einladen, dass du nicht gleich abschaltest, sondern dass du trotzdem einfach mitverfolgst und zuhörst, was dieses in Christus hast du alles eigentlich bedeutet und dann nochmal ganz persönlich über dein Leben nachdenkst, wo du stehst. Unser erster Punkt heute Morgen anhand von diesem Text heißt, in Christus zur Fülle gebracht. Es geht um Vers 8 bis 10. Jetzt müssen wir wissen, der Kolosserbrief, geschrieben an eine Gemeinde in Kolossä, ist die heutige Türkei, und er wurde geschrieben und diese Gemeinde war allen möglichen verschiedenen Strömungen und falschen Lehren ausgesetzt. Teilweise hatten diese falschen Lehren jüdischen und gesetzlichen Ursprung. Wiederum anderen Einfluss gab es von Vorläufern der sogenannten Gnosis, die dann im 2. Jahrhundert so richtig aufgekommen ist. Und nicht zuletzt haben sich auch so manche Gedankengänge aus dem Bereich der griechischen Philosophie untergemischt. Das heißt, sie waren einem Sammelsurium aus verschiedenen Einflüssen ausgesetzt. Und diese Einflüsse hatten das Potenzial, ihren Glauben kaputt zu machen und durcheinander zu bringen, sie letztendlich auf eine falsche Fährte zu locken. Und mitunter deshalb schreibt Paulus diesen Kolosserbrief und kommt dann in Vers 8 zu der folgenden Warnung, die wir eben schon gelesen haben. Seht zu, dass niemand euch einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Man sieht in diesen Versen so richtig die Sorge, die Paulus um die Christen in Kolossä hat. Ja, er sagt zu ihnen, seht zu. Im Sinne von, seid achtsam, seid vorsichtig, seid wachsam. Seht zu, dass euch niemand einfängt. Und das Wort, was hier hinter einfängt, steckt, das bedeutet auch so viel wie in die Falle locken oder verführen. Und es macht deutlich, es hat sehr weitreichende Auswirkungen, wenn sie sich auf die verkehrten Dinge einlassen. Es ist wie so eine Falle, die zuschnappt. Und dann war es das. Das hat große Auswirkungen. Sie hält sie dann gefangen, diese Falle. Und dabei sind es hier nicht irgendwelche offensichtlichen Gefahren, irgendwelche Anfeindungen von außen, Verfolgung für ihren Glauben oder sonst was, sondern das Ganze betrifft viel mehr ihr Denken. Und so heißt es ja hier, ne? Seht zu, dass euch niemand einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen. Das Wort Philosophie, das kennen wir aus unserem Sprachgebrauch. Einerseits kennen wir es als Wissenschaftsdisziplin, ne? Die P&Eler Bayreuths lassen grüßen. Ja? Und wir kennen es aber auch vielleicht daneben, dass jemand persönlich sagt, also nach meiner Philosophie sehe ich das so und so. Und er meint damit eigentlich nach meiner Weltanschauung, nach meiner Einschätzung, nach meiner Denkweise, das will man damit ausdrücken. Jetzt habe ich mal geguckt, ob ich eine Definition für Philosophie finde und habe Wikipedia natürlich dazu mal bemüht. Folgendes kam dabei raus unter Definition. Philosophie lässt sich nicht allgemeingültig definieren, weil jeder, der philosophiert, eine eigene Sicht der Dinge entwickelt. Daher gibt es annähernd so viele mögliche Antworten auf die oben gestellte Frage wie Philosophien. Ich fand diese Aussage sehr interessant, ja, weil sie uns eigentlich sehr gut deutlich macht. Also der Versuch, die Welt zu erklären, der ist scheinbar immer sehr subjektiv. Und infolgedessen bedeutet das auch, dass es keinen allgemeingültigen Wahrheitsanspruch geben kann, den man dann erheben kann. Und deshalb gab es ja im Laufe der Geschichte und bis heute verschiedene Philosophen und Weltanschauungen, die uns auch bis heute beeinflussen und prägen, aber sie haben sich alle dennoch irgendwann als leeren Betrug entlarvt. Das Wort für leer, was Paulus verwendet hier in Kolosser 2, das bedeutet so viel wie inhaltslos oder kraftlos, vergeblich. Ja, also eine vielversprechende Täuschung der Menschen aufsetzen. Versteht mich nicht falsch in der Hinsicht, dass dadurch jede Beobachtung, die ein Philosoph gemacht hat oder jeder Satz, den er gesagt hat, automatisch gleich falsch sein muss. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber was ist das Problem? Wenn ein Philosoph versucht, die Welt unabhängig vom Schöpfer dieser Welt zu erklären. Das ist das Problem. Das Wort für Philosophie ist im Griechischen zusammengesetztes Wort, bedeutet eigentlich wörtlich so viel wie Liebe zur Weisheit. Und das ist natürlich grundsätzlich was Gutes, wenn man versucht, Weisheit zu erlangen. Aber es ist fatal, wenn man dabei den außen vor lässt, über den es in Kolosser 2, Vers 3 heißt, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und gemeint ist damit Jesus Christus. Ein paar Verse vorher heißt es das so explizit über ihn. Ja? Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde, zu dem hin alles geschaffen wurde und durch den alles im Hier und Heute besteht, sagt Kolosser 1, Vers 16 und 17. Wenn die Philosophie auf der Grundlage seiner Wahrheit steht, dann hat sie Grund und Boden und dann hat sie auch Bestand. Und das gilt sowohl für die Weltanschauungen in der wissenschaftlichen Disziplin Philosophie, aber das gilt auch, wenn es um meine eigene kleine Weltanschauung geht. Das Problem jetzt ist, dass die meisten großen Philosophen und auch wir in unserer kleinen persönlichen Weltanschauung ganz oft Gott und seine Wahrheit konsequent ausklammern. Oder zumindest versuchen, ihn irgendwie nur anteilig da reinzulassen. Ja, das anteilig benutzen, wie uns das gerade in den Kram passt. Kurzum, die Welt und das Leben wird versucht, nach menschlicher Logik und menschlichem Ermessen zu erklären, aber nicht von Jesus und von seinen Worten her gedacht. Und dann ist Scheitern eigentlich vorprogrammiert. Nun, was ein wesentliches Problem der Kolosser, dass sie von verschiedenen Seiten folgendem Trugschluss ausgesetzt waren. Sie haben immer wieder mitbekommen, eigentlich dir fehlt noch was. Du brauchst noch das. Wenn du das hast, dann bist du wirklich angekommen. Dann bist du glücklich. Dann hast du die nötige Erkenntnis. Dann bist du endlich am Ziel. Ja, seien es irgendwelche frommen Übungen, die ihnen aufgedrängt werden sollten oder irgendwelche Weisheitslehrer, die sie noch brauchten oder sonst was. Ja. Und von verschiedenen Seiten kam immer wieder diese Botschaft, dir fehlt noch was. Nun ist es spannend, wenn wir mal einen Moment darüber nachdenken, ob das nicht die Botschaft ist, die uns heutzutage ständig eigentlich untergejubelt wird. Zum Beispiel ist es doch so, wenn wir in die Werbeindustrie schauen, dann ist doch der Subtext eigentlich genau das. Ne? Wenn du das kaufst, dann brauchst du nichts anderes mehr. Und die sozialen Medien, die sagen dir, wenn du so aussiehst, ja dann bist du wer. Und die Finanzwelt sagt dir, wenn du dir das leisten kannst, dann hast du es geschafft. Und die Reiseführer sagen dir, wenn du das gesehen hast, dann gibt es eigentlich nichts Größeres mehr zu sehen auf dieser Welt. Und die Gesellschaft sagt dir, wenn du das erreicht hast, ja, dann hast du ein erfülltes Leben. Und die Liebeswelt sagt dir, wenn du endlich deinen Partner gefunden hast, dann bist du wirklich glücklich. Und wir können noch so vieles weitere sagen, wie die Welt da tickt und was die Weisheit dieser Menschheit uns immer wieder weismachen will. Aber am Ende merken wir, so schön diese Dinge auch sind, es ist eigentlich nur ein leerer Betrug. Und es führt nicht zu der ersehnten Erfüllung, die wir brauchen. Ja, und dass Menschen ständig auf der Suche sind nach allem möglichen Weiteren, wenn sie irgendwas erreicht haben, das zeugt ja genau davon. Und wir können uns an dieser Stelle persönlich ja einmal fragen, welchen Ideologien, welchen Vorstellungen bin ich eigentlich unterbewusst am Nachjagen? Also welcher Lebensphilosophie schenke ich denn eigentlich mein Vertrauen? Und was denke ich, was mir fehlt? Was bräuchte ich, um wirklich glücklich zu sein? Gott macht uns hier in Vers 8 sehr deutlich, dass es fatal ist, wenn wir den Illusionen dieser Welt auf den Leim gehen und uns von ihnen gefangen nehmen lassen. Aber er tut das nicht aus dem Grund, weil er das Böse meint, sondern weil er mindestens zwei Dinge sehr genau weiß. Erstens, menschengemachte Weisheit geht zugrunde, das ist völlig klar. Und zweitens, und das gilt besonders uns Christen, ihr habt es gar nicht nötig, an der falschen Stelle zu suchen. Und genau aus diesem Grund lenkt er in Vers 9 den Blick auf Jesus und in Vers 10 den Blick dann wieder auf uns. Lesen wir das. In Vers 9 heißt es dann, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Über diesen Vers 9 gäbe es ganz viel zu sagen. Jesus selbst hat in Johannes 14, Vers 19 diese bekannten Worte gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Tatsächlich sehen wir in der Bibel, dass Jesus einerseits vollkommener Mensch war wie wir, er hatte einen Körper, er hatte eine Seele, ja, voll und ganz Mensch wie wir. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, dass er vollkommen Gott war und dass er uns den Vater eins zu eins gezeigt hat. Das heißt, er hatte alle Eigenschaften, alle Fähigkeiten wie Gott selbst, auch wenn er nicht zu jeder Zeit Gebrauch davon gemacht hat. Das ist ja ein spannender Gedanke, ne? Weil das ist oft so ein Argument, das angeführt wird von Leuten heutzutage, die sagen, ja, also wenn er tatsächlich Gott gewesen wäre, ja, dann hätte er das doch nicht alles so laufen lassen, wie das hier in dieser Welt vor sich geht. Und dann wäre er doch auch nicht in Spott und Schande am Ende hier irgendwie am Kreuz verendet. Ja, und ich kann verstehen, wenn Menschen so denken, aber nur weil Jesus nicht zu jeder Zeit Gebrauch von allen seinen Fähigkeiten gemacht hat, heißt das ja noch lange nicht, dass er nicht Gott sein kann. Ne, vergleichen wir das mal. Du musst ja als Chef auch nicht immer Gebrauch davon machen, dass du das Sagen hast und das irgendwie benutzen, nur damit du Chef bist. Ne? Das haben wir gar nicht unbedingt nötig. Wir kennen das und so war es auch bei Jesus so, dass er nicht unbedingt immer Gebrauch davon machen musste. Jetzt können wir aus Zeitgründen leider nicht auf diesen Vers 9 intensiver eingehen, auf diese Aussage, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Aber diese Aussage ist im Grunde genommen die Antwort auf so viele Denkweisen und religiöse Strömungen unserer Zeit. So ist der Pantheist und der Agnostiker und der Atheist und die Zeugen Jehovas und die Muslems und wer auch immer, ganz viele, herzlich eingeladen, die Bibel herzunehmen und zu gucken, ob das wirklich stimmt. Wohnt in ihm wirklich die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig? Gute Adresse, wenn man sagt, ich will das tun, ist das Johannesevangelium, wo es um die Gottheit Jesu ganz besonders nochmal geht. Und fest steht, Jesus sagt, dass ja, wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir den Vater. Noch ein zweites, im Gegensatz zum leeren Betrug in Vers 8, den wir hatten, leeren Betrug dieser Welt, sehen wir in Christus die absolute Fülle. So steht das hier in Vers 9. In Christus sehen wir also alles Notwendige. Und wir sehen nicht nur alles, was wir sehen müssen, sondern wir haben als wiedergeborene Christen auch alles, was wir brauchen. Ne? Sind wir uns darüber im Klaren, dass das für uns gilt? Lesen wir diesen Vers 10 nochmal, da heißt es über jeden Christen, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Das heißt, die Lüge dieser Welt, dir fehlt noch was, was sie uns ständig an allen Ecken und Enden weismachen will, die kommt spätestens hier in Vers 10 zum Schweigen. Und das ist doch genial, oder? Wir sind als Christen in Christus zur Fülle gebracht. Könnt auch übersetzen, zur Vollendung gebracht. Das heißt, es braucht eigentlich nichts mehr. Ja, und auch die griechische Zeitform hier macht deutlich, das ist schon ein abgeschlossenes Ereignis. Das steht schon fest. Jetzt können wir uns kurz fragen, was bedeutet das? Dieses, ihr seid in Christus zur Fülle gebracht. Was bedeutet das für uns Christen? Weil es gilt nur für Christen. Ich kann uns das nur ganz kurz vor Augen führen und ich hoffe, wir können das für den Moment kurz genießen, aber dann weiter vertiefen. Ich werde das auch in den Hauskreisleitfaden setzen, da könnt ihr das nochmal besser nachvollziehen. Ich habe eine ganze Liste von Sachen und sie ist nicht abgeschlossen, was das bedeutet. Durch Christus sind wir vollkommen gerecht gemacht. Durch Christus sind wir vollkommen geheiligt. Durch Christus sind wir vollkommen geliebt. Durch Christus sind wir vollkommen angenommen. Durch Christus sind wir vollkommen von Sünde gereinigt. Durch Christus sind wir zum Erben ernannt. Durch Christus ist uns die ewige Herrlichkeit garantiert. Durch Christus sind wir mit Heiligem Geist versiegelt. Durch Christus sind wir von der Macht der Sünde befreit. Durch Christus sind wir göttlicher Natur teilhaftig geworden. Durch Christus sind wir befähigt, Gott wohlgefällig zu leben. Durch Christus sind wir vollständig umsorgt. Durch Christus sind wir zu wahrer Freude befähigt und durch Christus sind wir zur Seelenruhe gebracht. Und man könnte noch so viel mehr sagen, aber ich glaube, mehr als die Fülle in Christus, die gibt es nicht. Und wenn du Christ bist, in Christus bist, dann hast du in ihm wirklich eine Fülle, die nicht größer sein könnte. In ihm haben wir doch dieses Rundum-Sorglos-Paket für die Seele, oder? Das Problem ist, dass wir das oft vergessen und dass wir die Inhalte dieses, in Anführungsstrichen, Pakets oft zu wenig kennen, ich glaube auch zu wenig ausgepackt haben oder zu selten darauf zurückgreifen. Und dazu will ich ermutigen, dieses Paket, dieses Rundum-Sorglos-Paket in Christus viel mehr kennenzulernen und dann auch viel mehr die Fülle in ihm zu erleben. Warum du als wiedergeborener Christ sicher sein kannst, dass diese Fülle auch dir gilt, hat mit dem zweiten Punkt zu tun. Der zweite Punkt heute Morgen lautet, in Christus zu neuem Leben erweckt. Und es geht um Vers 11 bis 13. Und ich will uns diese Verse 11 bis 13 nochmal lesen. Und während wir das tun, achten wir mal auf den Begriff ihm, der da immer wieder heraussticht. Also ich lese ab Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem unbeschnitten Sein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Wir merken hoffentlich in diesen Versen mehr als deutlich, dass da die Rede davon ist, was Gott durch ihn, durch seinen eigenen Sohn für uns bewirkt hat. Kurz zusammengefasst, Gott hat uns Christen durch Christus vom Tod zum Leben erweckt. Und hier in Vers 11 ist das Bild der Beschneidung verwendet als Aufhänger. Die Beschneidung war im Alten Testament das Zeichen des Bundes, den Gott mit Abraham und seiner Nachkommenschaft, dem Volk Israel, geschlossen hatte. Man kann es nachvollziehen in 1. Mose 17. Und das bedeutete die Beschneidung, dass die männlichen Juden, kleinen Kinder, Babys am 8. Tag nach ihrer Geburt beschnitten wurden. Auch andere Menschen, die sich dem jüdischen Volk anschließen wollten, mussten dann beschnitten werden. Und die Beschneidung, die zeigte damals eine Zugehörigkeit zum nationalen Volk Israel, zum nationalen Gottesvolk im Alten Testament auf. Und wenn man das so sieht und dann ein bisschen in der Bibel weiterliest, sieht man, dass Gott eigentlich dabei nicht im Sinn hatte, nur einen rein äußerlichen Ritus zu tätigen, sondern es ging ihm um viel mehr. So heißt es dann, zum Beispiel in 5. Mose 10, Vers 16, so beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Wir sehen hier den Aufruf, die Vorhaut des Herzens zu beschneiden. Ja, dazu sind sie aufgerufen und wir merken auch schon an dieser Stelle, das hat was mit Umkehr zu tun. Nämlich, wenn wir ans Ende von dem Vers gucken, in dem Gott sagt, verhärtet euren Nacken nicht mehr. Lasst euch was sagen, ja? Kehrt um, geht auf meinen Wegen, steckt dahinter. Wenn wir dann ein bisschen weiterlesen im 5. Buch Mose, kommen wir in 5. Mose 30, Vers 6 zu folgender Aussage. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, dein Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Und wir sehen hier, ja, ein paar Kapitel später, dass aus dieser Aufforderung, beschneidet eure Herzen, auf einmal eine Voraussage geworden ist, nämlich Gott wird eure Herzen beschneiden. Das heißt, Gott wird etwas tun, das Umkehr, das echte Reinigung, das neues Leben bewirken wird. Und da sind wir mitten in Kolosser 2, Vers 11, wenn es da heißt, in ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Gott hat eine Beschneidung vollzogen, die nicht mit Menschenhänden geschehen ist, sondern in der er selbst seine Hand im Spiel hatte. Und das ist die Beschneidung des Christus. Diese Beschneidung des Christus, die wird in Vers 11 hier näher definiert durch den Begriff im Ausziehen des fleischlichen Leibes. So wird das beschrieben. Das heißt, es geht um deutlich mehr als um nur Äußerlichkeiten, um eine äußerliche Beschneidung oder einen äußerlichen Ritus. Nein, der fleischliche Leib steht hier für uns Menschen, die wir durch Sünde in unserem ganzen Wesen verdorben sind als Menschen. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere von denen, die hier in der Gemeinde sind, dass wir in Römer 7 und 8 immer wieder diese Thematik von Fleisch und Geist schon hatten. Gott macht uns diese Unterscheidung in der Bibel ganz oft zwischen Fleisch und Geist. Und gerade Fleisch oder fleischliche Natur beschreibt den Menschen, einen jeden Menschen erstmal nach dem Sündenfall, der in diese Welt hineingeboren wird, und beschreibt ihn als fleischlichen Menschen, das heißt eigentlich als sündigen Menschen. Und wenn wir in den Vers 13 nochmal reinschauen, dann sehen wir auch genau, was da weiter ausgeführt wird, wenn es heißt, und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches. Und hier spricht Paulus von der Vergangenheit der Christen in Kolossä, die übrigens nicht nur Juden waren, sondern auch Nicht-Juden, also ganz gemischt. Und er sagt über sie, dass sie tot waren in den Vergehungen und dem Unbeschnittensein ihres Fleisches. Und damit drückt er eigentlich aus, dass sie tot waren in Sünde und man könnte auch sagen, tot durch ihre Sünde und dass sie tatsächlich Reinigung brauchen. Genau die gleiche Sprache spricht Epheser 2, Vers 1 bis 3 zum Beispiel. Da heißt es in Epheser 2, Vers 3 noch ein bisschen weiter ausgeführt, dass wir nach den Begierden unseres Fleisches gelebt haben und den Willen des Fleisches und der Gedanken getan haben. Klingt immer alles sehr kompliziert irgendwie, wie Paulus das so ausdrückt, ne? Aber ich glaube, bei einer ehrlichen Analyse unseres Lebens können wir das bezeugen. Bei solchen Stichworten wie Ich-Bezogenheit, Ärger, Ungeduld, verletzende Worte, Neid, Begehren anderer Frauen oder Männer, die nicht meine eigenen sind, Lästerei, schlechte Gedanken und so weiter und so fort. Bei solchen Stichworten kann wahrscheinlich keiner von uns sagen, ja, also da bin ich raus, da habe ich nichts mehr zu tun. Und damit sind wir geistlich tot, so beschreibt die Bibel uns immer wieder. Das heißt, wir sind getrennt von Gott, da ist kein Zugang mehr, da ist keine Beziehung zu Gott mehr möglich, weil der heilige Gott keine Gemeinschaft mit Sünde und auch nicht mit Sündern haben kann. Und in diesen geistlich toten Zustand hinein wird ein jeder Mensch in diese Welt seit dem Sündenfall hineingeboren. Und unsere Vergehungen, wovon Paulus hier spricht, oder auch unsere Sünden, die zeugen davon dabei, dass wir in unserer ganzen menschlichen Natur verdorben sind. Nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich stark, von innen heraus. Die Bibel spricht immer wieder von dem Herzen, woraus die bösen Dinge hervorgehen. Ja, das heißt, wir brauchen nicht nur etwas Reparatur von außen, sondern wir brauchen wirklich ein neues Leben. Wir brauchen eine ganz neue Natur. Bildlich gesprochen, das Bild hier ist ja tot, ein Toten, den brauchst du nicht an Äußerlichkeiten rumhantieren, das bringt dem nichts. Ja, und ein Toter, der braucht wirklich echtes neues Leben, der braucht ein neues Herz, was wieder anfangen würde zu schlagen, damit das Leben irgendwie weitergeht. Alles andere ist hoffnungslos und bringt eigentlich nichts. Und genau aus diesem Grund hat Gott mit Jesus seinen eigenen sündlosen Sohn auf diese Erde gesandt. Jesus lebte als Mensch aus Fleisch und Blut das sündlose Leben. Das du und ich hätten eigentlich leben müssen. Und er starb den Tod, den ich als Sünder eigentlich verdient gehabt hätte. Er starb am Kreuz für meine Vergehen, für meine Sünde. Er nahm die Trennung von Gott an meiner Stelle auf sich. Und obwohl er es weder verdient hat, noch gemusst hätte, wurde er begraben, ist gestorben, wurde begraben und ist nach 3 Tagen wieder auferstanden zu neuem Leben. Warum das Ganze? Damit es zu diesem wunderbaren großen Tausch kommen kann, der da folgendermaßen aussieht. Ich darf meine alte Sündennatur ausziehen. Ja, so beschreibt Paulus das hier in Vers 11 mit diesem Bild. Man könnte auch übersetzen, ablegen. Stattdessen darf ich seine reine, makellose, sündlose, ewige Natur anziehen, so als wäre das meine. Und die Taufe bringt genau diese Symbolik so wunderbar zum Ausdruck. So heißt es hier in Vers 12, ja, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Mit Christus gestorben, begraben und auferstanden, das ist die Symbolik der Taufe. Das wird bei der Taufe so gut deutlich. Wer das weiter vertiefen will, kann in Römer 6 nochmal genauer hineinschauen. Gerne auch die Predigt dazu, die wir mal hatten, hören. Völlige Identifikation mit Christus. Ja, da wird das so deutlich nochmal. Und die Frage, die sich uns jetzt hier noch stellt, ist, wie und wann geschieht das denn? Geschieht das bei der Taufe? Die Antwort ist nein. Hier steht deutlich, durch den Glauben. Durch den Glauben. Das heißt, wenn ein Mensch von seiner Sünde umkehrt und ganz bewusst für sich in Anspruch nimmt, dass Jesus auch für ihn am Kreuz gestorben ist und dass er nur durch ihn neues Leben bekommen kann. Die Bibel spricht dabei von Bekehrung und von Wiedergeburt. Ja, erst wenn der Mensch die Vergebung von Sünden für sich persönlich in Anspruch nimmt, wenn er das alte fleischliche Leben abgelegt hat und Christus angezogen hat, das ist ja das Bild, was hier verwendet wird, erst dann hat er dieses neue Leben und ist wieder in Beziehung zu Gott. Und erst dann kann er sich auch taufen lassen. Weil erst dann kann er eine Symbolik zum Ausdruck bringen, die tatsächlich geschehen ist. Das heißt, wir merken, wir brauchen deutlich mehr als etwas Beschneidung am Fleisch, wie das im Alten Testament in der Beschneidung war, als sie nur die Vorhaut beschnitten haben. Wir merken, es braucht ein komplettes Ablegen des Fleisches und es braucht neues Leben durch Jesus. Nun gibt es die Auffassung, dass die Taufe das Pendant zur Beschneidung des Alten Testamentes ist. Und ja, die Beschneidung des Alten Testaments wird hier als Aufhänger genommen, aber nur, um dahin zu lenken, was die wahre Beschneidung eigentlich angeht. Die wahre Beschneidung des Herzens, die Beschneidung des Christus. Und das haben wir eben definieren, sehen wir von diesem Text. Ne? Die Beschneidung des Christus wird ganz deutlich hier in Verbindung gebracht damit, dass ich meinen fleischlichen Leib ausziehe, Vers 11, und durch die Vergebung meiner Sünden mit Jesus lebendig gemacht wurde, Vers 13, und das Mittel, wie das geschieht, ist durch den Glauben. Vers 12. Und erst wenn die Beschneidung des Christus im Leben eines Menschen stattgefunden hat, ja, dann kann er das durch die sichtbare Taufe bezeugen. Mit Christus gestorben, begraben und auferstanden. Und ich hoffe, ein jeder von uns kann diesen Ausspruch hier für sich so sagen. Ich bin in Christus zu neuem Leben erweckt. Nicht, weil du getauft bist, sondern weil du wiedergeboren bist. Ja, weil du dich bekehrt hast, weil du wiedergeboren bist. Und wenn das bei dir der Fall ist, wenn du sagst, ja, das ist bei mir der Fall, dann freu dich an der Tatsache, dass Gott dich durch Christus ansieht. Die ganzen Segnungen haben wir eben an der Wand gehabt. Es gibt noch so viel mehr. Die Stellung, die Jesus hat vor Gott, die gilt dann dir. Ja, und auf dieser Basis dürfen wir Jesus immer ähnlicher werden. Und Kolosser 3, Vers 5 bis 17 ruft uns dazu auf. Wieder das gleiche Bild vom Ablegen und vom Anziehen, dass wir das Alte immer mehr in unserem Leben ablegen sollen und Christus immer mehr Gestalt gewinnen soll in unserem Leben. Die Basis dafür ist gelegt. Wir sind schon neu gemacht mit ihm. Jetzt dürfen wir das in unserem Leben auch zum Ausdruck bringen. Und es soll sich verändern dahingehend. Wenn du sagst, das ist bei mir noch nicht der Fall, dann nimm doch heute Morgen diese sichtbare Illustration der Taufe, die wir gerade besprochen haben, später auch sehen, für dich als Anhaltspunkt, darüber nachzudenken, wo du eigentlich stehst in dem Ganzen. Vielleicht kann dir der letzte kurze Punkt von heute Morgen dabei eine Hilfe sein. Und der letzte Punkt heute Morgen heißt, in Christus völlig erlöst. Hier in Vers 14 ist ein ganz eindrückliches Bild verwendet. Da heißt es in dem Vers 14, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Hier ist das Bild eines Schuldscheins. Und eben hatten wir das schon, dass die Bibel deutlich davon spricht, dass jeder Mensch ein Sünder ist, seitdem die Sünde in diese Welt gekommen ist. Tag für Tag geben wir Gott nicht die Ehre und den Dank, den er verdient hat. Tag für Tag missachten wir seine Gebote, seine Gedanken, seine Ansprüche an unser Leben, die er eigentlich an uns als seine Geschöpfe hat. Und wir machen uns schuldig. Und da Gott Schuld niemals ungestraft lassen kann, wird die Liste auf unserem persönlichen Schuldschein länger und länger und länger, Tag für Tag. Ich habe mir mal so vorgestellt, nehmen wir mal an, wir würden nur eine Sünde am Tag begehen. Und dann wird ein Mensch 75 Jahre alt, dann würden dort auf seinem Schuldschein 27.375 Sünden stehen. Also eine unglaublich lange Liste. Jetzt ist es nicht eine Sünde, die wir am Tag begehen, sondern es sind unzählige, die wir begehen. Und dementsprechend wäre unser Schuldschein absolut vollgeschrieben, ja, bis oben hin. Und ich weiß nicht, was auf deinem Schuldschein alles stehen würde, und das ist nicht meiner, der wäre viel, viel länger. Ich weiß nicht, was auf deinem alles stehen würde. Das wäre vollgeschrieben in alle Richtungen und in allen Seiten und unglaublich lang. Und es ist vielleicht gut, mal zu überlegen, was steht denn bei mir da eigentlich drauf? Vielleicht sogar das mal zu tun, sich die Dinge mal aufzuschreiben. Ich weiß aber eins, Schuld muss bezahlt werden. Eine offene Rechnung, die muss immer am Ende von irgendjemand bezahlt werden. Nun ist das Wunderbare hier, dass das Bild noch weitergeht. Weil es gibt einen, der dir deinen Schuldschein vollständig abnehmen kann und er nimmt ihn dir nicht nur ab, sondern er bezahlt tatsächlich vollständig dafür. Und das ist Jesus. Wenn du deine Schuld ehrlich vor Gott bekennst und ihn um Vergebung deiner Schuld bittest und dein Leben ihm unterstellst, dann nimmt er deinen Schuldschein und nagelt ihn an sein Kreuz. Das ist das Bild, was Paulus hier verwendet. Ja, dann hängt an seinem Kreuz, was eigentlich an deinem Kreuz hängen müsste. Dein Schuldschein an seinem Kreuz. Und er gibt dir dafür was anderes in die Hand. Und zwar einen Blankoschuldschein. Ja, und mit diesem Blankoschuldschein darfst du eines Tages vor Gott stehen und diese wunderbaren Worte hören: Alles ist bezahlt. Und wenn du heute weißt, dass du zu Jesus Christus gehörst, dann darfst du schon heute gewiss darüber sein: Ich bin tatsächlich völlig erlöst. Du hast diesen Blankoschuldschein schon. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, wenn du sagst, ich habe Jesus nicht als persönlichen Erlöser und Herrn in meinem Leben angenommen, in diesem Leben, dann wirst du eines Tages mit deinem ellenlangen Schuldschein vor Gott stehen. Und du wirst selbst deine Schuld bezahlen müssen. Und das bedeutet, dass es eine ewige Strafe gibt und dass es eine ewige Trennung gibt von Gott. Und es ist etwas so Grausames, was wir uns nicht vorstellen können. Es gibt nichts Vergleichbares in dieser Welt, was so schlimm ist, wie wenn du eines Tages deine gesamte Schuld vor Gott selbst tragen musst. Und ich will an jeden von uns heute Morgen fragen, hast du die Erlösung in Jesus Christus persönlich für dich angenommen? Stehst du auf der Seite des Siegers, dem alle Gewalten, alle Mächte untertan sind, oder steht er mit seinen Satzungen noch gegen dich, sodass du den Tag der Abrechnung fürchten musst? Ich wünsche einem jeden von uns, dass er Jesus kennenlernt. Und dass er wirklich mit völliger Gewissheit aus tiefstem Herzen diese wunderschönen, befreienden Worte sagen kann: Ich bin durch Christus völlig erlöst und das gilt mir jetzt. Wenn es bei dir noch nicht der Fall ist, denk weiter darüber nach, komm gerne ins Gespräch nach dem Gottesdienst, weil es ist so, so wichtig. Es gibt nichts Größeres als Christus. Ich glaube, das haben wir heute Morgen hoffentlich deutlich gesehen. In Christus hast du alles, war unser Thema. Drei Punkte haben wir uns dazu angeschaut. Erstens, in Christus zur Fülle gebracht. Zweitens, in Christus zu neuem Leben erweckt. Und drittens, in Christus völlig erlöst. Wenn du in Christus bist, dann hast du etwas Wunderbares, was nicht zu vergleichen ist mit irgendwas in dieser Welt. Und ich will gerne heute Morgen schließen mit Johannes 1, Vers 16, wo es über Jesus heißt, und wenn du Christ bist, dann kannst du das so über dich sagen, dich da einklinken, wo es über ihn heißt, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade und Gnade.